Ich begrüße erneut alle zusammen, auch die über den Livestream. Und wir fahren gleich weiter in 1. Samuel 1. Wir sind gekommen bis Vers 9. Und jetzt 10, 11 und so weiter. Ich lese des Zusammenhangs wegen nochmals ab Vers 9. Und Hannah stand nach dem Essen und nach dem Trinken in Shiloh auf. Eli, der Priester, aber saß auf dem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Und sie war in der Seele verbittert. Und sie betete zu dem Herrn und weinte sehr. Und sie tat ein Gelübde und sprach: Herr der Heerscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und meiner gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und wirst deine Magd einen männlichen Nachkommen geben, so will ich ihn dem Herrn geben, alle Tage seines Lebens, und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Und es geschah, als sie lange vor dem Herrn betete, dass Eli ihren Mund beobachtete. Hannah aber redete in ihrem Herzen. Nur ihre Lippen bewegten sich, aber ihre Stimme wurde nicht gehört. Und Eli hielt sie für eine Betrunkene. Und Eli sprach zu ihr: Bis wann willst du dich wie eine Betrunkene gebärden? Tu deinen Wein von dir. Aber Hannah antwortete und sprach: Nein, mein Herr, eine Frau beschwerten Geistes bin ich. Weder Wein noch starkes Getränk habe ich getrunken, sondern ich habe meine Seele vor dem Herrn ausgeschüttet. Halte deine Magd nicht für eine Tochter Belials, denn aus der Fülle meines Kummers und meiner Kränkung habe ich bisher geredet. Und Eli antwortete und sprach: Geh hin in Frieden. Und der Gott Israels gewähre deine Bitte, die du von ihm erbeten hast. Und sie sprach: Möge deine Magd Gnade finden in deinen Augen. Und die Frau ging ihres Weges und aß, und ihr Angesicht war nicht mehr dasselbe. Wir haben gesehen, Eli war da vor den Mauern von Shiloh beim Torpfosten. Da saß er auf dem Stuhl. Hier das Bild des Hohenpriesters in seiner prachtvollen Kleidung, wie sie beschrieben wird in 2. Mose 28. Man hat diese Kleidung übrigens nachempfunden und hergestellt für einen künftigen Hohenpriester im dritten Tempel. Die Kleider allein ohne das Brustschild mit den 12 Edelsteinen hat etwa 500.000 Dollar gekostet. Das hängt eben damit zusammen, dass sehr viel blauer Purpur da verwendet wird, und der ist unglaublich wertvoll. Also ein Gramm kann man bei einer Firma, die darauf spezialisiert ist, in Deutschland kaufen für über 2.000 Euro. Und das ist also etwas ganz Besonderes. Und da ist ein ganz großer Teil der Kleidung ist eben aus blauem Purpur. 7 Bestandteile. Dann kommen noch die Edelsteine dazu. Einer dieser Edelsteine, den das Tempelinstitut, das Mechon HaMikdash in Jerusalem, wo die Tempelgeräte für den dritten Tempel vorbereitet werden, benutzt hat, kostete 1 Million Dollar. Ja, also man muss sich vorstellen, das war die tägliche Kleidung des Hohenpriesters. Es gab ja auch einen besonderen Tag, da hat er nur weiße Kleider getragen. Das war am Yom Kippur. Nicht noch zusätzlichen Schmuck, nur diese weißen Kleider und einen weißen Kopfschmuck. Aber eben die tägliche Kleidung war einfach eine prachtvolle Kleidung. Und es wird ihnen gesagt in 2. Mose 28, dass diese Kleider hergestellt werden sollten mit einem ganz bestimmten Zweck, mit zwei Nomen. 2. Mose 28, zur Herrlichkeit und zum Schmuck. Und das ist ganz interessant, weil die älteste Bibelübersetzung, die Septuaginta, hat das übersetzt mit zwei Worten, die wir aus dem Hebräerbrief kennen. Also ich lese 2. Mose 28, Vers 2. Und du sollst heilige Kleider für deinen Bruder Aaron machen, zur Herrlichkeit und zum Schmuck. Jetzt schlagen wir auf. Der Hebräerbrief zeigt eben, dass die Hohenpriester des Alten Testaments ein Hinweis waren auf Jesus Christus, der unser Hohepriester ist, im Himmel, nicht vor dem Tor in Shiloh. Im Himmel, er wird im Hebräerbrief 10-mal Hohepriester genannt und in Hebräer 2, Vers 9 heißt es, wir sehen aber Jesus, der ein wenig oder für kurze Zeit unter die Engel wegen des Leidens des Todes erniedrigt war, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, sodass er durch Gottes Gnade für alles den Tod schmeckte. Diese Ausdrücke mit Herrlichkeit und Ehre, das ist die Septuaginta-Übersetzung für diese zwei Wörter, Herrlichkeit und Schmuck. Also hier weist der Hebräerbrief uns speziell hin auf den Herrn Jesus, unseren himmlischen Hohepriester. Und wenn hier gesagt wird, wir sehen aber Jesus, ist natürlich klar, 1. Petrus 1, da sagt ja Petrus den Gläubigen in einem Rundschreiben, ihr liebt Jesus Christus, obwohl ihr ihn noch nie gesehen habt. Aber wenn hier steht, wir sehen aber Jesus, dann ist es mit den Augen des Herzens. Epheser 1, Vers 18 spricht von den Augen des Herzens. Dass wir eben durch das, was uns die Schrift über den Herrn sagt, sehen wir in geistlicher Weise seine Herrlichkeit. Und er ist der Hohepriester und das ist die Garantie auch, dass unsere Gebete am richtigen Ort ankommen. Ich möchte noch verweisen, gerade im Hebräerbrief in Kapitel 4 heißt es, Vers 14, da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir, ausgenommen die Sünde. Also er wurde nie von innen heraus versucht durch die Sünde wie wir, aber von außen, durch die Leiden der Welt und durch Satan. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, der Bezeichnung der Bundeslade. Und hier die Bundeslade im Himmel, wo der Herr Jesus sein Blut gesprengt hat, nach Hebräer 9. Lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Und wir sehen die Gebetserhörung, die hier gezeigt wird für das, was wir wirklich brauchen vor Gott. Das wird in Verbindung gebracht mit dem Herrn Jesus, der nicht nur Hohepriester ist, sondern, er sagt, einen großen hohen Priester. Das ist interessant, weil auf Hebräisch heißt hoher Priester Kohen Gadol, Priester Großer. Da merken wir die Überhöhung. Er ist der große hohe Priester. Und er vermag Mitleid zu haben. Er weiß ganz genau, was in uns vorgeht. Aber wir sehen jetzt gleich, der hohe Priester in Shiloh, der hatte bei der Beurteilung ein bisschen ein Problem. Das war der zweite Mann, der diese Frau nicht verstehen konnte. Aber wir sehen dann auch Gottes Gnade. Also wir haben gesehen, Vers 10, Hanna war verbittert in der Seele. Das heißt also, sie empfand Bitterkeit. Nicht hier im Sinn von, sie war bitter gegen andere Menschen und konnte nicht vergeben, sondern sie empfand Bitterkeit in ihrer Seele. Das Leben war, was sie erfahren hat, gerade durch diese Penina, das war sehr, sehr bitter für sie. Und dann sehen wir weiter, sie weinte sehr. Das kommt also zu all dem hinzu, was wir da in den Versen 6 bis 8 schon an Leiden gesehen hatten. Aber was macht sie mit diesem Gefühl des Bitteren in ihrer Seele? Sie betet zu dem Herrn. Und hier kriegen wir eine Einsicht in die Tiefen der Seele einer Frau. Indem uns nämlich der Prophet Samuel aufschreibt, was genau diese Frau gebetet hat. Nicht wahr? Es ist doch für manche, und gerade solche, die sich vielleicht in einem gewissen Alter bekehrt haben, eine Schwierigkeit, mit anderen zusammen laut zu beten. Das muss man lernen. Das braucht eine Zeit, dass man da überwinden kann. Und woran liegt das? Weil man beim Beten, wenn es von Herzen kommt, sehr viel Persönliches preisgibt. Und das braucht Vertrauen zu denen, die zuhören. Und darum ist es für manche auch schwierig und es ist ein Weg, man muss das lernen. Solche, die aus einer gläubigen Familie kommen, aus einer christlichen Familie, die haben das gelernt von Kind auf und haben es daher dann einfacher. Und andere, die das eben erst später dazu gekommen sind, die müssen das lernen. Aber es ist eine Überwindung, weil man wirklich von sich viel preisgibt. Und hier schauen wir in sie hinein und sehen, wie betet sie. Vers 11. Herr der Heerscharen. Sie spricht Gott an mit, nicht einfach, oh Gott, oh Herr, sondern Adonai Zvaot. Sie benutzt den Namen, den wir zum ersten Mal in der Bibel. Wir finden ihn also nicht in 1. Mose bis 5. Mose, das war ja schon da, nicht in Josua, Richter, wir finden das nicht im Buch Ruth, wir finden das nicht im Buch Hiob, auch nicht im Psalm 90, ein Psalm von Mose, den gab es ja auch damals schon. Nein, hier in 1. Samuel 1, Vers 3 wird das zum ersten Mal in der Bibel benutzt von dem Propheten Samuel und sie selber betet so. Herr der Heerscharen. Und damit drückt sie aus, du bist der Herr über alle Sterne, das ganze Universum. Du bist der Herr über alle Engelmächte, Gefallene und Treugebliebene. Du bist der Herr über alle Armeen, die Armee Israels und die Armeen der ganzen Welt. Und ihm bringt sie ihr Elend. Das ist die einzige mögliche Adresse, die wirklich, wirklich Sinn macht. Und sie breitet aus, was ihre Situation ist. Wenn du das Elend deiner Magd ansehen und meine Gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und wirst deiner Magd einen männlichen Nachkommen geben, so will ich ihn dem Herrn geben. Dreimal nennt sie sich selbst deine Magd. Also das war eine Frau, die hatte sich nicht erst jetzt entschieden, sondern das war ihre Haltung, ich bin in dieser Welt, um dem Herrn treu zu dienen. Und das auch in einer Familie, wo es sehr, sehr schwierig war. Aber dreimal sagt sie, ich bin deine Magd, ich bin dein Magd. Aber bitte schau auf das, was meine Situation anbetrifft. Und sehen wir auch die Beeinflussung oder diesen Zusammenhang, den wir herstellen können, zu dem Gebet des Verbrechers am Kreuz. In Lukas 23 bietet er den Herrn, gedenke meiner, wenn du in deinem Reich kommst. Was wollte er damit sagen? Sehr viel. Er hat ja zuerst mit dem anderen zusammen den Herrn gelästert, darum wird das in Matthäus 27 berichtet, beide haben am Kreuz gelästert, aber in den Stunden hat er erkannt, wer der ist in der Mitte am Kreuz und hat erkannt, das muss der Messias sein. Und hat noch mehr entdeckt. Er hat gemerkt, das ist der Messias und er wird wiederkommen als König der Welt. Er sagt ihm am Kreuz, als der Herr am Kreuz angenagelt war, gedenke meiner Herr, wenn du in deinem Reich, in deinem Königreich kommst. Das ist unglaublich. Diese Flügel, die dieser junge Glaube bekommen hat, zu erkennen, der Messias kommt ein erstes Mal als der Leidende, ein zweites Mal kommt er als König. Und dann wollte er in diesem Moment, wenn du dann kommen wirst als König, dann denke an mich, ich in meinem Elend. Und der Herr sagt ihm, ich sage es jetzt mit meinen Worten, du musst nicht so lange warten. Heute, nicht erst dann, wenn er als König kommt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Nicht erst im Königreich, wenn ich das tausendjährige Reich aufrichte, sondern heute im himmlischen Paradies. Und ich werde nicht nur deiner gedenken und mich deines Elends annehmen, sondern du wirst Gemeinschaft haben mit mir im Paradies. Ich weiß, es gibt ja Irrlehrer, die sagen, da seien die Satzzeichen falsch gesetzt in Lukas 23. Das heiße in Wirklichkeit, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradies sein, irgendwann. Macht gar nicht Sinn. Das ist ja gerade die Antwort auf, gedenke meine, wenn du in deinem Reich kommst. Und der Herr sagt nicht, wenn ich im Reich komme, sondern heute. Und es ist ja so, wir haben im Griechischen genauso wie im Deutschen eine Sprache, wo man zeitlich genau bezeichnen kann, ob man jetzt von der Gegenwart spricht oder von der Zukunft oder von der Vergangenheit. Und das ist nicht so wie Thai, wo man dann immer sagen muss, weil die Verbformen eben nicht so in dieser Weise Zeiten ausdrücken können, wie wir das in unseren Sprachen können. Da muss man immer mit Umschreibungen sagen, in welchem Zeitrahmen man ist. Ja? Also, im Griechischen ist das schon klar durch die Zeitformen. Und dass der Herr das heute sagte, ist ja klar. Er sagte das nicht einen Tag früher und nicht einen Tag später. Muss man nicht nur sagen, ich sage dir heute. Aber er sagte wirklich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und dieses Gebet, gedenke meiner. Und sie sagt, meiner gedenken. Und führt das noch weiter aus, nicht vergessen. Und es ist ihr Wunsch, gib mir einen Jungen. Das ist ihr Wunsch. Und wenn sie einen Jungen bekommt, will sie auch gleich versprechen, sie möchte, dass dieser Junge auch so wird wie sie. Sie, eine Magd des Herrn. Und dieser Junge soll dem Herrn sein ganzes Leben dienen. Und damit sagt sie, dem Herrn geben, alle Tage seines Lebens, und kein Schiermesser soll auf sein Haupt kommen. Da macht sie klar, ich möchte dafür sorgen, dass dieser Junge ein Nazaräer wird. Sie bezieht sich auf 4. Mose 6, auf die Tora, die ist ja damals in der Bibel, wie sie damals existierte, mit diesem beschränkten Umfang, gab. Und in 4. Mose 6 wird das Gesetz des Nazaräers vorgestellt. 4. Mose 6, Vers 1. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu den Kindern Israel und sprich zu ihnen. Wenn jemand, ein Mann oder eine Frau, sich weiht, also Gott ganz zur Verfügung stellt, indem er das Gelübde eines Nazirs gelobt. Ich muss erklären, Nazir heißt auf Hebräisch Abgesonderter. Also jemand, der sich in besonderer Weise für Gott zur Verfügung stellt, auf seine Seite stellt. um sich für den Herrn abzusondern. So soll er sich des Weines und des starken Getränks enthalten. Essig von Wein und Essig von starkem Getränk soll er nicht trinken. Und keinerlei Traubensaft soll er trinken. Und Trauben, frische oder getrocknete, soll er nicht essen. Alle Tage seiner Absonderung soll er von allem, was vom Weinstock bereitet wird, von den Kernen bis zur Hülse, nicht essen. Alle Tage des Gelübdes seiner Absonderung soll kein Schermesser über sein Haupt gehen. Bis die Tage erfüllt sind, die er sich für den Herrn absondert, soll er heilig sein. Er soll das Haar seines Hauptes frei wachsen lassen. Alle Tage, die er sich für den Herrn absondert, soll er zu keiner Leiche kommen. Wegen seines Vaters und wegen seiner Mutter, wegen seines Bruders und wegen seiner Schwester. Ihretwegen soll er sich nicht verunreinigen, wenn sie sterben. Denn die Weihe seines Gottes ist auf seinem Haupt. Also das Zeichen der Absonderung ist auf seinem Kopf. Dadurch, dass die Haare eben nicht geschnitten werden. Alle Tage seiner Absonderung ist er dem Herrn heilig. Das war also nicht ein Gesetz, das jeder einhalten musste. Das war absolut freiwillig. Hier sagt der Herr zu Mose, wenn jemand sich das überlegt und er möchte gern ein Nasier sein, dann muss er Folgendes einhalten. In der Zeit seiner Nasiräer, schafft, da soll er die Haare nicht schneiden. Wir wissen, wie das war im Judentum auch vor 2000 Jahren. Das konnte also sein, dass jemand sich weihte, sagen wir, für 3 Monate. Also nach 3 Monaten die Haare frei wachsen lassen, da kriegt man noch keine Mähne. Ja? Aber in 3 Monaten durfte man eben nicht schneiden. Aber man konnte auch sagen, ich möchte 5 Jahre Nasiräer sein. Und wir sehen, es gibt ganz spezielle Fälle in der Bibel, wo jemand für das ganze Leben ein Nasir war. Nämlich Samuel. Die Mutter hat beschlossen, mein Junge, wenn ich den bekomme, der soll ganz für den Herrn leben und dann soll er ein solcher Nasir sein von Mutterleib an. Und sie kannte natürlich ein Beispiel schon aus der frühen Geschichte Israels. Nicht wahr? Wir sind hier in der Zeit von dem Richter Eli. Aber gerade zuvor war der letzte Richter im Buch der Richter, Nummer 14, war Simson. Und dort hatte Gott entschieden, Simson soll ein Nasier sein von Mutterleib an. Und das war dann auch das Geheimnis seiner Kraft. Und so sagt sie, mein Junge soll auch ein Nasier werden, und sich so dem Herrn weihen. Jetzt muss ich ganz kurz erklären, was diese langen Haare bedeuten. In 1. Korinther 11 wird gesagt, dass die Haare, die langen Haare der Frau, gegeben sind als einen natürlichen Schleier. Und jetzt muss man sich fragen, ja, aber Schleier, was bedeutet das in der Bibel? Was ist die Symbolik davon? Das ist übrigens nicht das gleiche wie eine Kopfbedeckung. Eine Kopfbedeckung nach 1. Korinther 11 ist kein Schleier. Also wenn eine Frau sich bedeckt, wie es dort heißt beim Beten und Weissagen, dann muss sie nicht einen Schleier tragen, sondern etwas, eine Decke auf dem Haupt. Das kann ganz unterschiedlich ausgeführt werden, aber einfach etwas auf dem Haupt, als Zeichen, dass jemand in der Autorität über sie steht. Das heißt also, ich anerkenne, wenn ich das Wort, sagen wir, in einem Frauenkreis weitergebe, dass ich damit nicht beanspruche, ich möchte die Führung übernehmen, die Gott dem Mann anvertraut hat. Und so ist also die Bedeckung. Aber beim langen Haar, sagt der Apostel Paulus, das ist ein natürlicher Schleier. Und wir sehen in der Geschichte von Isaak und Rebekka sehr schön, was die Bedeutung davon ist. Rebekka entscheidet sich ja, ich will diesen Mann Isaak heiraten. Sie wird gefragt, willst du mit diesem Mann gehen? Und sie sagt, ja. Und dann geht sie. Und sie geht sofort, man will sie ja noch aufhalten, zusammen mit dem Knecht, aber die gehen. Wenn es klar ist, dann vorwärts machen mit heiraten. Und sie reitet da auf dem Kamel. Ja, hunderte von Kilometern, um nicht zu sagen mehr als 1000. Und dann kommt sie im Land Kanaan an den Punkt, wo sie plötzlich am Abend jemand sieht auf dem Feld. Und sie fragt, wer ist das? Und es wird ihr erklärt, das ist dein zukünftiger Mann. Und sofort nimmt sie da ihren Schleier hervor, den hatte sie also nicht die ganze Zeit an. Ja? Es war keine Muslimin. Es gab damals keine Muslime. Und so hat sie also diesen Schleier angezogen und damit wollte sie sagen, symbolisch, ich entziehe mich den Blicken aller Männer und bin nur reserviert für ihn. Ja, und so bedeutet der Schleier eben Reservation. Und das ist genau diese Symbolik bei dem Nasiräer. Das konnte übrigens ein Mann sein oder eine Frau. Und das drückte aus, ich bin ganz für Gott reserviert. Die Mutter von Simson wird ja vom Herrn selbst angewiesen, sie sollte bereits diese Gesetze einhalten, denn das Baby, das sie empfangen würde, sollte von Mutterleib an ein Nasiräer sein. Und es wird ihr gesagt, sie müsse sich enthalten, eben vom Weinstock und so weiter. Aber er sagt nichts, jetzt lass deine Haare wachsen. Das hatte sie eh. Darum musste sie einfach noch eben das mit dem Wein und so weiter einhalten. Ja, und die Symbolik war also, ich bin reserviert für Gott. Und das sollte so sein bei Samuel. Ganz ihm gehörig. Wir haben noch weitere Beispiele von Nasiräern in der Bibel, außer Samuel und Simson in Richter 13 bis 16, nämlich Johannes der Täufer war auch ein Nasiräer, und zwar von Mutterleib an. Und weiter sehen wir in Apostelgeschichte 18,18, da wird gesagt, dass Paulus auch ein Gelübde hatte. Und er sagt dann, dass er nach Jerusalem gehen muss. Und das war nämlich so, es wird dort in Apostelgeschichte 18 gesagt, dass er dann sein Haupthaar schor. Nämlich wenn die Zeit des Nasiräergelübdes abgelaufen war, musste man die Haare scheren. Und wenn man im Ausland war, musste man sie einpacken in einen Beutel und dann nach Jerusalem bringen. Und zwar, um dann gemäß den weiteren Versen, die wir jetzt nicht gelesen haben in 4. Mose 6, musste man sie im Frauenvorhof, da gab es in den Ecken 4 offene Höfe, im einen, gerade vor dem innersten Vorhof, nördlich, da war der Vorhof der Aussätzigen. Wenn jemand aussätzig war und gesund geworden war, gemäß 3. Mose 13, 14, dann musste er dort all die Opfer und alle Vorbereitungen machen, um dann das zu erfüllen, was getan werden muss, wenn jemand von Aussatz geheilt worden war. Dann die Kammer im Süden gegenüber, das war die Kammer für das Öl und den Wein, der gebraucht wurde für den Tempeldienst, für den Leuchter und für die Trankopfer auf dem Altar. Und dann im Norden, gerade beim Eingang in den Frauenvorhof, da war die Kammer des Holzes für den Brandopferaltar und gegenüber, also südlich von dieser Kammer, links, wenn man in den Frauenvorhof kam, da war die Kammer der Nasiräer. Und dort gab es eine Feuerstelle und dort musste Paulus dann seine Haare verbrennen. Und zwar um sie quasi diese Hingabe Gott so darzubringen. Ja, so ein bisschen Ausführung zu dem Thema. Man muss natürlich nicht meinen, dass Paulus jetzt mit langen Haaren herumgelaufen wäre. Ich habe gesagt, man konnte eben dieses Gelübde auch tun, zum Beispiel für einen Monat. Und er sagt ja in 1. Korinther 11, wenn ein Mann lange Haare hat, dann ist es für ihn eine Unehre. Und das sollte natürlich im Fall von Simson, von Johannes dem Täufer und auch von Samuel ausdrücken, ich verzichte im Dienst auf den, zum Herrn, wo das eine Ausnahme war, dass ein Mann lange Haare hatte, da soll das bedeuten, ich verzichte auf meine persönliche Ehre. Ich bin einfach reserviert für den Herrn. Und dort in Apostelgeschichte 21, 23 bis 27, da sehen wir vier Brüder, jüdische Brüder in der Gemeinde in Jerusalem, die hatten auch dieses Gelübde des Nazaräers. Das wird zwar nicht so mit Worten gesagt, Nazaräer, aber all die Angaben dort über die Opfer, die sie da bringen mussten, macht klar, bei denen war etwas geschehen. Ich habe ja gelesen in 4. Mose 6, man durfte nicht zu einem Toten kommen. Nicht in Berührung mit dem Tod kommen. Aber das konnte natürlich geschehen in dieser Zeit, ohne dass man es wollte. Dass man in einem Raum war und plötzlich hat einer einen Herzinfarkt. Das kann es geben. Ja? Meine Tochter, die im Spital arbeitet, hat mir erzählt, vor einiger Zeit im Impfzentrum hatten sie jemand, der fiel plötzlich zusammen, Herzinfarkt, tot. Also das war vor der Impfung. Nicht nach, aber vor. Und damit kann man natürlich nicht rechnen. Ja? Das kann jederzeit passieren, dass jemand da ist und plötzlich bricht er zusammen, ist tot. Und da war das eben so etwas, wenn ein Nazaräer im gleichen Raum war, dann war er entweiht. Und dann musste er alles nochmals neu anfangen. Also wenn er gesagt hat, ich bin 2 Jahre ein Nazaräer, muss er alles wieder von vorne anfangen und er muss ganz bestimmte Opfer darbringen. Und in Apostelgeschichte 21 war das der Fall und man hat Paulus geraten, bitte übernimm doch die Kosten der Opfer. Damit alle sehen, dass diese Verleumdungen über dich, du würdest die Juden Abfalllehren von Mose, gar nicht wahr sind. Muss ich im Klaren sein, der Apostel Paulus erklärt ja klar in Römer 7 und auch in 1. Korinther 9, dass er als bekehrter Jude nicht mehr unter Gesetz war. Ja, das Gesetz vom Sinai gilt, solange jemand lebt. Aber dadurch, dass er an Jesus geglaubt hat, an den Messias, der gestorben ist, und sein Tod ist nun unser Tod, wir können sagen, ich bin mit Christus gekreuzigt, ist das Gesetz nicht mehr gültig für einen Juden. Aber Paulus sagt in 1. Korinther 9, ich bin denen, die unter Gesetz sind, geworden wie unter Gesetz, damit ich sie gewinne. Das heißt, er hat also gerade, um jüdische Menschen mit dem Evangelium erreichen zu können, hat er sich so weit wie möglich hat er sich angepasst, um sie zu gewinnen. Und man muss wissen, bei Juden ist das so, sogar bei Liberalen. Es ist im tiefsten Herzen, in der tiefsten Seele, ist eine Angst da. Wenn sie mit dem Evangelium konfrontiert werden und sie denken, wenn ich das akzeptieren würde, dann verleugne ich den Glauben meiner Väter und ich gebe meine Identität preis. Und so war das wichtig, dass eben die messiasgläubigen Juden, dass die eben, die haben weiter diese Dinge des Gesetzes getan, um eben gerade diese Angst wegzunehmen. Nein, wenn ein Jude sich bekehrt, verleugnet er nicht den Glauben der Väter, sondern er glaubt ja gerade an den, der die Hoffnung der Väter war. Sie haben ja auf den Messias gehofft und gewartet und gebangt, bis er endlich kommen würde. Das ist doch keine Verleugnung, wenn man an die Erfüllung des jüdischen Glaubens glaubt. Und es ist auch nicht so, dass man die Identität verliert. Aber ganz wichtig, im Galaterbrief wird klar gemacht, wenn Nichtjuden beginnen, Dinge des Gesetzes Mose, zum Beispiel den Sabbat, Beschneidung und so weiter, zu beobachten, dann machen Sie etwas ganz Falsches. Das geht gar nicht. Der Galaterbrief verbietet das mit aller Schärfe. Die Galater hat nämlich begonnen, Feste zu feiern. Und Paulus sagt, ihr beobachtet Jahre, Monate und Tage. Ich fürchte, ob ich etwa vergeblich um euch gearbeitet habe. Er fragt sich, haben sie sich wirklich echt bekehrt? Ja? Und er sagt, Beschneidung geht gar nicht. Also, aber es ist ein Unterschied, wenn ein messiasgläubiger Jude heute in Israel zum Beispiel das Passafest feiert, dann ist das eine Hilfe für die Nachbarn zu sehen, das ist nicht einer, der das Jüdischsein verachtet und verleugnet, und das hilft ihnen, zum Glauben zu kommen. Das ist eine ganz enorme Brücke. Aber eben, die Richtigen müssen das machen. Paulus hat zum Beispiel den Timotheus beschnitten in Apostelgeschichte 16, um der Juden willen. Warum? Weil seine Mutter Jüdin war. Und damit, gut, er hatte nur 50% Gene, ja, aber war trotzdem Jude mit 50%. Und Titus zum Beispiel hatte keine jüdische Abkunft und darum wurde er auch nicht beschnitten. Von ihm wird das ausdrücklich gesagt, dass er nicht beschnitten war, Galater 2. Ja, da muss man die Dinge an seinen Platz lassen und nicht Verwirrung stiften. Also, jetzt sehen wir ein bisschen genauer, was diese Weihung von Samuel ganz praktisch beinhaltete. Das war der Wunsch der Mutter. Und ist das nicht wunderbar? Eine Frau, die Sehnsucht hat, ein Kind zu haben. Und ihre Sehnsucht war nicht, dass dieser Junge einmal König wird in Israel. Ich habe das schon manchmal das Beispiel erzählt, in Amerika war das eben etwas, was von Alters her wohl kommt, dass man die kleinen Babys oder kleinen Kinder auf dem hohen Stuhl füttert und die wollen ja manchmal nicht so recht, ja, und geben es wieder raus und dann sagt man, du musst gut essen, damit du einmal Präsident von Amerika wirst. Ja, aber das ist die Frage. Als Mütter und auch als Väter. Was ist eigentlich unser Wunsch im Blick auf unsere Kinder? Sollen die mal das werden, was wir nie werden konnten? Oder ja, wollen wir sie irgendwie in eine Richtung pushen? Es gibt ja so eine Anekdote, eine jüdische Mama, hat da zwei kleine Jungs, den Schmuel, also Samuel, 7, und Michael, 5. Und sie sagt den Leuten, Michael, das ist unser Jurist und Schmuel, das ist unser Arzt. Oh, die weiß schon, was aus denen wird. Und natürlich, sie pusht die auch. Und dann kommt dazu, dass Juden eben natürlich durch die Jahrhunderte hindurch ständig behindert wurden und zurückgesetzt wurden. Und darum mussten sie halt doppelt so gut sein wie die anderen. Und das erklärt, warum so viele, man denkt, die sind ja alles Genies. Nein, da ist auch ganz viel Fleiß dahinter und die Mutter, die pusht, weil eben so ein Druck da war. Und die Frage ist aber eben trotzdem, was ist in unseren Herzen, was möchten wir für unsere Kinder? Man könnte ja auch die Kinder füttern und sagen, du musst gut essen, damit du mal Missionarin wirst im Kongo. Oder irgendein Ort. Kann ja auch Chile sein. Oder irgendwo in Asien. Aber was ist unser Wunsch? Und wir sehen hier, diese Frau wollte einfach ein Kind, das ganz für den Herrn lebt. Das ist auch wunderbar. Und dieses Gebet wurde erhört. Wir haben gelesen in Vers 12, und es geschah, als sie lange vor dem Herrn betete, dass Eli ihren Mund beobachtete. Also es war wirklich ein anhaltendes Gebet. Es erinnert uns richtig an die Witwe in Lukas 18, die in dem Gleichnis, das der Herr Jesus dort für das Beten erzählt, sagt, diese Witwe ist immer wieder zu dem ungerechten Richter gegangen. Immer wieder, bis der Richter so genug hatte von dieser Frau, dass er sagte, gut, ich mache, was du willst. Und ihr Recht verschaffte. Und es ist so erstaunlich, dass der Herr ein solches Beispiel nimmt, um eben zu zeigen, wir sollen anhaltend beten. Das heißt also, wenn wir für gewisse Leute in der Familie beten und denken, jetzt beten wir schon 12 Jahre und ist immer noch nichts geschehen, dann ist eben dieses Gleichnis eine Ermutigung. Weiterfahren. Weiterfahren. Und also sie betet und betet da in Shiloh. Und Eli, der hohe Priester, schaut zu. Erstaunlich. Also der sieht das noch. Der musste wahrscheinlich ziemlich nahe kommen. Wir werden gleich sehen, er hat ja nämlich ein echtes Augenproblem. Der sieht, dass sie da nur den Mund bewegt und man hört nichts. Das ist für uns vielleicht nicht so ungewöhnlich, aber man muss sich eben zurückversetzen in die Kultur des Volkes Israel. Da war es üblich, wenn man zum Beispiel die Tora las für sich eine Rolle, dann hat man eben beim Lesen geflüstert. Zum Beispiel im Psalm 1 heißt es doch, ich schlage auf, glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen und nicht steht auf dem Weg der Sünder und nicht sitzt auf dem Sitz der Spötter, sondern seine Lust hat an dem Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Und das Wort sinnen heißt flüstern. Und zwar, indem man eben darüber nachdenkt, über das Gesetz und die Gedanken auch ganz leise formuliert. Natürlich ist das eine Hilfe für die Konzentration. Es gibt ja manche, die sagen, wenn ich alleine bete, dann fliegen meine Gedanken irgendwo hin. Und wenn man seine eigene Stimme hört, dann ist es eben ein bisschen so, wie wenn jemand da ist und da kann man sich besser konzentrieren, wenn man zu zweit betet. Ja, aber eben diese Frau, die war so in sich verbittert, dass sie das nicht gemacht hat, wie das üblich war, sondern sie haben sich nur die Lippen bewegt. Aber das war der Ausdruck ihrer Bitterkeit und wie sie allein in ihrer Welt war. Und Elkana war ein lieber Mann, aber er verstand sie nicht im Tiefsten. Und dann heißt es, dass Eli einen Schluss zog. Eli hielt sie für eine Betrunkene. Falsche Beurteilung von jemandem im Volk Gottes. Ein großes Problem, nicht wahr? Wir beobachten uns ja alle einander. Ganz natürlich, nicht im Sinn, dass wir eine Geheimpolizei sind oder uns so fühlen, aber wir beobachten doch, wie die anderen, wie sie sich verhalten, was sie tun. Und dann ziehen wir Schlussfolgerungen. Automatisch beurteilen wir das, was geschieht. Aber jetzt aufgepasst. Wie schnell können wir uns irren? Und Eli hat sich völlig geirrt als hoher Priester. Und das ist eben der große Kontrast. Wir haben gesehen, Hebräer 4, wie der Herr Jesus ist. Er kennt uns völlig. Und versteht uns völlig. Und hat in seinem Leben all diese Leiden durchgemacht in einer Welt, wo man Ablehnung erlebte, wo man nicht verstanden wurde. Nicht wahr? Es heißt ja, dass seine Brüder damals, als er öffentlich diente, waren die nicht bekehrt und die haben ihn überhaupt nicht verstanden. Und ja, so kann er mit uns fühlen. Und er beurteilt uns richtig. Dann macht er eigentlich etwas Biblisches. Er ermahnt sie. Und natürlich haben wir verschiedene Stellen im Neuen Testament, dass eben Gläubige sich gegenseitig ermahnen sollen. Aber es gibt Ermahnung und Ermahnung. Es gibt Ermahnungen, die sind falsch, weil die Beurteilung falsch ist. Und es gibt Ermahnungen, die sind wirklich biblisch nötig. Und er ermahnt sie: Bis wann willst du dich wie eine Betrunkene gebärden? Tu dein Wein von dir. Also war sicher, die hat Wein, aber er sah ja keinen Wein. Aber es war für ihn ganz klar, die Frau hat ein Alkoholproblem und sagt, jetzt mach Schluss. Und die Ermahnung wäre ja wichtig, wenn jemand ein Alkoholproblem hat. Dann muss man wirklich einen Schnitt vollziehen. Sich sagen, es ist ein No-Go. Ab heute fertig, gar nichts mehr. Ja, das heißt es. Tu deinen Wein von dir. Das ist eine Entscheidung. Eine heilsame Entscheidung. Aber jetzt wird die Frau ermahnt. Und was geschieht in uns, wenn uns jemand Vorwürfe macht? Und zwar ganz klare Vorwürfe. Manche können wütend werden. Und dann denkt der andere, ha, habe ich recht gehabt. Weil das kann ja auch ein Beweis sein, dass die Ermahnung eben den Nerv getroffen hat. Aber es kann beide Erklärungen sein. Es kann gerade sein, weil es ungerecht war. Es kann sein, weil es genau richtig war. Aber es ist so schön, wie sie reagiert. Die hat ja schon vielmal erlebt, wie jemand sie richtig zum Zorn bringen will. Und sie musste als Magd des Herrn lernen, sich zu beherrschen. Wenn die wieder dran war, voll, um sie rauf zu bringen, ruhig bleiben. Und sie bleibt ruhig. Aber Hannah, das Wort aber ist so schön. Aber Hannah antwortete und sprach, nein, mein Herr. Eine Frau beschwerten Geistes bin ich. Weder Wein noch starkes Getränk habe ich getrunken, sondern ich habe meine Seele vor dem Herrn ausgeschüttet. Sie sagt ihm einfach nein. Es ist nicht so. Aber sie spricht ihn sofort mit Ehrentitel an. Nein, mein Herr. Sie sagt nicht einfach dem hohen Priester nein.
Nein, das stimmt überhaupt nicht.
Nein, mein Herr. Und sie erklärt gleich, was das Problem ist. Ich bin eine ganz traurige Frau. Und ich habe gar nichts getrunken von Alkohol. Ich habe einfach dem Herrn ausgeschüttet, was in meinem Herzen ist. Und wenn man noch denkt, diese Frau hat gebetet und da ging es ja genau um das Thema Wein. Sie hat mich gebetet, ich möchte ein Baby bekommen, einen Jungen, und der soll in seinem ganzen Leben nie Wein trinken. Und es war ihr klar, und sie als Mutter müsste natürlich das Gleiche einhalten wie die Mutter von Simson, nämlich gar kein Alkohol trinken. Ist ja schon unglaublich. Also eine Frau, die sich ganz klar entschieden hat, keinen Tropfen. Und da kommt einer und sagt, tu dein Wein von dir. Und nicht nur einer, irgendeiner, der hohe Priester Israels. Und er war zugleich der oberste Richter von Israel. Aber sie sagt, meine Seele habe ich vor dem Herrn ausgeschüttet. Ausgeschüttet, das ist wie Flüssigkeit, ausleeren. Ja, das hat eben damit zu tun, dass wenn man das Herz ausschüttet vor dem Herrn, dann kann wirklich Flüssigkeit fließen, Tränen. Und in dem Buch der Klagelieder lesen wir, also Buch Jeremia, und gleich danach kommen die Klagelieder. Ja, danke. Klagelieder 2, Vers 19. Mach dich auf, klage in der Nacht beim Beginn der Nachtwachen. Schütte dein Herz aus wie Wasser vor dem Angesicht des Herrn. Hebe deine Hände zu ihm empor für die Seele deiner Kinder, die vor Hunger verschmachten an allen Straßenecken. Ja, das ist ein Lied für den Krieg. Und hier wird gesagt, in einer Zeit, wo die Kinder an den Straßenecken verschmachten wegen des Hungers durch den Krieg, in dieser Not soll man klagen. Klagen und eben das Herz ausschütten vor dem Angesicht des Herrn, wie Wasser. Das sind also die Tränen, den Tränen freien Lauf lassen. Und wir sehen ja auch, dass der Herr Jesus sogar Tränen vergossen hat in Johannes 11, als er am Grab von seinem Freund Lazarus war und auch sah, wie die Schwestern Maria und Martha so litten. Er hat er so empfunden. Es gibt ja manche, die denken, Männer dürften eigentlich keine Tränen vergießen. Das ist nicht schicklich. Das ist nicht biblisch. In der Bibel ist es ganz anders. Und der Jesus ist unser vollkommenes Beispiel. Also das macht uns klar, dass wir sehr wohl eben empfinden dürfen, unsere Traurigkeit. Es wäre nämlich heidnische Philosophie, die sagt, das Leiden soll man überwinden, indem man gefühlslos darüber hinweggeht. Mit stoischer Miene. Ja, das war die Philosophie der Stoiker. Eine Schule in der griechischen Philosophie, die sagte, das Leiden muss überwunden werden, indem man einfach über dem Leiden steht und es auch eben gefühlslos übergeht. Und darum sagt man eine stoische Miene. Eine Miene, die gewissermaßen ein Pokerface ist. Keine Gefühle, kein Zucken da in den Mundwinkeln, nichts, keine Tränen. Aber das waren Feinde des Evangeliums. In Apostelgeschichte 17 kommen nämlich epikureische und stoische Philosophen, die lachen Paulus aus und beschimpfen ihn. Was will doch dieser Schwätzer? Ja, er hat wirklich eine ganz andere Botschaft gebracht. Eine Botschaft, wo wir eben belehrt werden, jawohl, wir sollen unseren Schmerz vor dem Herrn aussprechen. Und das ist ja schon mal eine Hilfe. In Philipper 4, Vers 7 heißt es doch, alle eure Anliegen lasst mit Gebet und Flehen vor Gott kund werden. Und dann geht es nicht weiter und dann werden alle eure Anliegen erhört werden, sondern es heißt, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird euer Herzen und eure Sinne oder Gedanken bewahren in Christus Jesus. Das heißt also, wenn wir unsere Anliegen vor dem Herrn ausbreiten, so wie diese Hanna, dann dürfen wir erleben, wie der Herr wirkt, auch wenn noch keine Antwort sichtbar ist, aber dass wir innerlich zur Ruhe kommen. Und unsere Gedanken, die in bestimmten Momenten auch eben wild kreisen können, diese Gedanken werden bewahrt in Christus Jesus. Das ist wunderbar. Und genau das hat diese Frau hier erlebt. Und sie sagt dann auch, halte deine Magd nicht für eine Tochter Belials, denn aus der Fülle meines Kummers und meiner Kränkung habe ich bisher geredet. Auch wieder, sie sagt ihm ganz klar, aber auf anständige Art und Weise, halte deine Magd nicht für eine Tochter Belials. Hier nennt sie sich die Magd des Hohenpriesters. Also sie hat sich auch eben der Leitung des damaligen Staates Israel unterstellt. Sie war die Magd des Herrn, aber sie war auch die Magd der Regierung und sie hat diesen Regenten anerkannt, obwohl er so fehlbar war. Und sie sagt, halte mich nicht für eine Tochter Belials. Dieser Ausdruck kommt ja immer wieder vor. In der Elberfelder ist das eben unübersetzt gelassen, das hebräische Wort Belial. Was heißt das eigentlich? Eigentlich auf Hebräisch spricht man aus Blial. Bli heißt ohne. Also wenn man einen Kaffee bestellt in Israel, dann sagt man an Jirotze, Kaffee, Bli Sukkar. Kaffee ohne Zucker. Bli. Und Jaal ist das, was nützt. Das, was wirklich etwas bringt, was hilfreich ist. Also Belial ist eben nutzlos, bringt nichts. Und der Ausdruck Tochter Belials oder Sohn, Söhne Belials, der Ausdruck kommt oft vor im Alten Testament, bedeutet also ein Mensch, der eigentlich nichts nützt durch seine Existenz. Ein Nichtsnutz. Also Menschen, die eigentlich ihren ganzen Sinn des Lebens verpasst haben. Der Jesus hat ja nach Kolosser 1, Vers 16 alles erschaffen für sich. Alles ist erschaffen worden durch ihn und für ihn. Das heißt also, der Sinn des Lebens besteht darin, wenn wir zur Ehre Gottes leben. Alles, was wir tun, zu seiner Ehre, für ihn leben. Ja, das war das Anliegen im Blick auf Samuel. Und eine Tochter Belials, ein Sohn Belials ist also jemand, der lebt ganz klar nicht für die Ehre Gottes. Und im Neuen Testament, in 2. Korinther 6, wird dieser Name Belial als Name gebraucht für den Satan. Also, der Satan ist der, der wirkt an den Menschen, damit sie ihre Lebensbestimmung verpassen. Er will sie dazu bringen, dass sie eben nutzlos sind in Bezug auf Gott. Und sie sagt ihm einfach, halte mich nicht für eine solche Frau. Und jetzt stoppen wir hier und fahren dann weiter heute Abend mit Vers 17.